Kein Brot, kein Belag, nur Stil, Eleganz und ein altes Kanapé. Willkommen bei KI Kanapé.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen unsererseits. Das wird ein kleiner Quickie. Ich bin auch selber nicht perfekt vorbereitet. Ich habe nur eine Sache. Ich weiß, Fabian, du hast auf jeden Fall auch eine Sache.
Eine ganz wichtige.
Das hört sich so leicht ironisch an. Ja, willst du starten?
Ja, hast du die wichtigste AI-News schon gehört diese Woche? Also, das ist ja das Bild des Jahres.
Nee.
Ich habe es dir heute Morgen geschickt. Das Bild des Jahres. Sam Altman mit Frank Thelen auf einem Bild. Die beiden.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Legenden. Hast du das nicht gesehen?
Nee.
Sam Altman und Frank Thelen.
Oh mein Gott, heute.
Die waren zusammen bei einer Preisverleihung von Springer. Und da dachte sich der Frank Thelen, wow, jetzt mache ich mal ein Bild mit ihnen. Dann wirke ich schon so, als wäre ich einer der ganz, ganz Großen. Und Sam Altman denkt sich wahrscheinlich,
wer ist er?
Wer ist es?
Ja, also wann jetzt KI-Startup in Deutschland von Frank Thelen geführt oder finanziert?
Also mein erster Gedanke war ja, ich glaube, jetzt sind wir echt am Höhepunkt der Bubble, wenn wir Frank Thelen mit Sam Altman auf einem Bild sehen.
Du hast es mir nicht geschickt.
Also mehr Top-Signal gibt's nicht. Doch, ich habe dir das heute Morgen geschickt, 100%.
Negativ doch. Vor dem Dativ.
Ich hab dir geschickt, it's so over, habe ich.
Oh Gott, ja, du hast recht. Oh, um Himmels Willen. Ja.
Es ist vorbei. Oh Mann. Nee, aber das fand ich ganz witzig. Frank Thelen mit Sam Altman. Und um inhaltlich mal ein bisschen was noch zu sagen in diesem Podcast.
Das ist so richtig ernst, richtig gut vorbereitet, recherchiert ist. Und da kommt einfach das als deine News.
Ja, das ist doch richtig gut recherchiert.
Ja.
Nee, was vielleicht ganz interessant ist, SAP wird jetzt von der EU verklagt. Habe ich dir heute Morgen auch geschickt.
Bis 15 Uhr ist an mir vorbeigerauscht. Ich fühle mich auch richtig gehetzt, als wenn jemand mit einem Schlagstock mir hinterherrennt und ich die ganze Zeit noch irgendwie was machen muss. Also heute war echt stressiger Tag. Ich habe es nicht gelesen.
Nee, SAP wird von der EU, Monopolprozess, aber Wettbewerbsprozess. Der Vorwurf ist, dass SAP den Kunden zu viel berechnet quasi, indem man den Verträge unterjubelt. Was? Was hast du denn?
Einfach weiter. Ja, sorry. Aber wie hart kann man sich denn einmischen? Also, das ist doch nicht deren scheiß Aufgabe, wie viel SAP für den Vertrag. Als nächstes kommen sie dann an und sagen, Porsche, nee, sie müssen ihr Auto jetzt verschenken.
Ja, lass mich ausführen. Also der Vorwurf ist schon, ja, die drehen den Kunden die ganze Zeit neue Verträge an, weil die ja bei denen im Ecosystem sind und die Kunden fressen das halt alle, weil sie denken, das brauchen sie alle. Und man sagt so, ja, das eigentlich ist das ja nicht so toll, das sollte man so nicht machen. Dann gibt's auch noch den Vorwurf, du kannst die Verträge wohl nicht richtig kündigen. Der große Vorwurf ist einfach, SAP nutzt die Macht gegenüber des Kunden aus, was ja am Ende dann Unternehmenskunden sind. So, und ich will gar nicht sagen, dass das nicht so ist, ne? Das wird bestimmt so sein. SAP weiß ja, welche Position sie haben. Aber ganz ehrlich, glaubst du, das ist bei AWS, bei Oracle, bei sämtlichen SaaS-Anbietern wie Salesforce, die in Enterprise-Segment sind, glaubst du, das
also
ist ja, ne?
Es ist
das ist ja ganz genauso.
In meiner Welt ist es nicht die Aufgabe der EU. Also wenn, dann muss ich halt einfach ein anderes Unternehmen aufbauen, was eine ähnliche Struktur anbietet und halt dann deutlich günstiger ist.
Sehe ich auch so. Aber weißt du, mein Main-Punkt ist, warum greift man jetzt das Tech-Unternehmen aus Europa an und ich erstmal an die Amis. Es ist offensichtlich wieso, weil wenn heute die EU bei Oracle anklopft, was meinst du, was Trump für ein Theater machen wird? Der würde wieder Zolldrohungen machen und da denkt man sich wahrscheinlich, ja, dann müssen wir jetzt im eigenen Teich fischen, um ein bisschen was zu tun zu haben, ein bisschen so Arbeitsbeschaffung, dann müssen wir das halt bei uns machen, wenn wir das bei den Amis gerade nicht dürfen, weil wir sonst richtig...
Das ist auf jeden Fall ein gutes Signal für alle, die hier versuchen, was Neues aufzubauen.
Ja, ich musste echt schmunzeln. Die News kam am selben Tag, glaube ich, wie SAP x OpenAI. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass man vielleicht SAP und x OpenAI auf denselben Tag gedrängt hat, weil die wussten, dass diese News kommen. Die Aktie ist auch ein bisschen eingebrochen. Du hast ja diesen 2,5%-Dip gesehen, der war nicht wegen OpenAI, sondern wegen SAP x OpenAI, sondern der war wegen dieser News.
Dass die durchgerutscht ist und wir dann letzte Woche ja fälschlicherweise gesagt haben, dass die Aktie eingebrochen ist wegen dem Deal. Dann lag es nicht daran, okay.
Ja.
Okay.
Nee, es lag daran. Lustig ist, Amazon hat auch eine Strafe bekommen. Ich glaube, nochmal eine deutlich höhere von der FTC aus den USA. Nur da die Amazon-Aktie hat es halt gar nicht gejuckt. Das ist scheißegal. Scheißegal. Aber ist natürlich auch nochmal eine andere Größenordnung. Und ich finde, es ist aber ein schlechtes Zeichen, dass man jetzt auf die europäischen Firmen, das einzige europäische Tech-Unternehmen, was so ein bisschen noch die Fahne hochhält, geht, statt erstmal die Amis anzugehen, aus Angst.
Ja, oder sich halt einfach mal rauslassen.
Finde ich schon komisch.
Dann, wenn denen das zu teuer ist und die sagen, das, was da passiert, ist nicht gut, dann fördert Strukturen das Unternehmen aus dem Boden sprießen, als gäbe es keinen Morgen, die eine Konkurrenz bilden zu SAP und dann wird der Markt sich von alleine regulieren. So, ja, ey, ich gehe doch nicht jetzt hin und verbiete, also fange jetzt an, SAP zu zerpflücken, sondern dann gehe ich halt hin und sorge dafür, dass es 3 SAP-Alternativen gibt.
Aber Alex, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, irgendjemand muss zerpflückt werden, damit die Beamten alle eine Arbeit haben.
Ja, du
und,
kennst meine Meinung.
Dann fängst du halt bei den großen, bösen SAP fängst du halt erstmal an. Die haben wahrscheinlich geguckt, was sind die größten Unternehmen in Europa? Oh, SAP Platz 1, dann
das
fangen
wir nicht sein.
An. Aber glaub mir, das wird wahrscheinlich so gewesen.
Fabian, das wäre halt wirklich witzig, wenn es nicht so traurig wäre. Ne? Das ist so.
Ja, ist nun
mal so. Ey, aber vielleicht mal, bevor wir jetzt echt in so einer negativen Spirale sind und wir wollten ja auch nie einen politischen Podcast machen und ich muss aufpassen, dass ich mich gleich nicht auslasse. Wollen wir sonst vielleicht einfach mal wechseln? Ich habe 2 Sachen zu OpenAI.
Ja.
Ja, wir haben das eine, da haben wir einfach mal privat auch vor 2 Tagen gesprochen. Also du hast das gesehen, ich bin ja kein OpenAI-Kunde mehr. Ich bin ja von der bösen Seite der Macht abgewichen und bin ja bei Gemini und Claude. Aber man kann jetzt ja quasi Persönlichkeitsstrukturen ja anscheinend auswählen in den Einstellungen, wie sich OpenAI verhalten soll.
Ja.
Am Ende ist es ja nichts Großes, weil das ist halt einfach nur, ich sag mal, Teil der Prompt, wie dann ChatGPT einem antwortet, aber das ist trotzdem eine coole Variante, dass das eingeführt wurde. Also man kann ja irgendwie auswählen zwischen sehr Robotik, also sehr direkt, klar, dann irgendwie sehr liebevoll oder so. Also da gab es ja so verschiedene Strukturen, du hast mir einen Screenshot geschickt, irgendwie über, ich glaube, 5 oder 6 Persönlichkeitspunkte.
Mhm. Ja, das ist, am Ende ist das ein bisschen so die Antwort an 1, das Drama 2, mit GPT-4o.
Ich würde einmal kurz vorlesen. Also wir haben einmal Standard, der ist dann so fröhlich und anpassungsfähig, Zyniker, kritisch und sarkastisch, den Roboter, effizient und unverblümt, den Zuhörer, der ist nachdenklich und hilfsbereit und der Geek, der ist informativ und enthusiastisch. Ja, das ist genau das, was du sagst, so ein bisschen an die VO-Kritiker, ne, denen das ja so ein bisschen fehlt. Und die können damit so ein bisschen auswählen, wie sich ChatGPT verhalten soll.
Na, ich glaube, OpenAI hat einfach gelernt, dass sie eine sehr, sehr breite Nutzerbasis haben, von dem professionellen Programmierer über den CEO bis hin zum Typ, der einfach nur ein bisschen emotionalen Support will. Und deswegen denkt man, glaube ich, jetzt, dass man das so ein bisschen lösen kann, dass die App sich mehr anpasst. Ehrlicherweise ist das halt total scheiße implementiert, finde ich. Also erstmal, es ist da komplett versteckt in dieser Einstellung. Zweitens, ist nur so ein Dropdown. Du weißt gar nicht, was du richtig dir darunter vorstellen kannst. Also aus Nutzerperspektive kann man das ja deutlich besser lösen, weil man sagt, man möchte jetzt auch Casual-User besser bedienen. Und ein Großteil der ChatGPT-User ist da können wir von ausgehen, Casual User und nicht Tech-affin, weil das mittlerweile so eine große App ist. Da finde ich schon viel besser, wie was die gemacht haben mit Puls. Mhm. Das ist ein Produkt, das sieht wirklich schön aus. Ich konnte es noch nicht testen, weil ich kein Pro habe. Aber ich glaube, das ist sehr gut auch optimiert für den Casual-Nutzer. Und ich erwarte mehr in die Richtung, diese Personalities, die wir da jetzt haben, was du gerade angesprochen hast, die wirken eher so ein bisschen auf Panik reingequetscht.
Ja. Geh nochmal ganz kurz auf Puls ein, damit alle wissen, worum es geht. Und danach habe ich noch was zu Thema Elternschaft sozusagen.
Mhm. Genau, Elternschaft kam heute auch Update, hast du schon gelesen, das ist jetzt drin in ChatGPT. Mhm. Genau. Puls ist quasi proactive ChatGPT, dass es dir selber Sachen schicken kann, wo es von ausgeht, dass es dich interessiert, basierend auf den Daten, die es über dich gelernt hat. Zum Beispiel kann ChatGPT mir heute einen Artikel darüber senden, dass SAP leider von der EU-Kommission verklagt wird oder untersucht wird oder, keine Ahnung, dass Gemini 3.0 released wurde oder Aleph Alpha ein Modell gemacht hat, was eine Sprache am besten beherrscht, die zwei Leute auf der Welt sprechen.
Also auch so sinnvolle Vorschläge, also was ich zumindest auf X gesehen habe von Leuten, die es halt wirklich genutzt haben, also die darauf Zugriff haben, da waren so Sachen bei, wie ich glaube, der eine, der hatte sich mal über ChatGPT darüber unterhalten, dass er jetzt immer so irgendwie so leichte Downphasen hat und nicht so richtig in den Quark kommt und nicht so weiß, wo er anfangen soll. Und dann hat ChatGPT proaktiv empfohlen, hier gönn dir doch mal ein bisschen Vitamin B12, war es, glaube ich. Um einfach da so ein bisschen gegenzuwirken. Und das quasi aus der Chat-Analyse. Also tatsächlich ja schon sehr hilfreich, weil das zeigt ja, dass der Chat an sich ja wirklich dann auch nochmal bewertet wurde und dann kam ein Vorschlag, der noch nicht da war. Er meinte, er hat es dann ausprobiert und ist völlig begeistert, weil es ihm total geholfen hat. Wir wissen an der Stelle natürlich nicht, hatte der einen Vitamin B12-Mangel oder ist es einfach psychosomatisch, dass er denkt, jetzt nehme ich das und dann geht es mir besser und deswegen ist es ihm besser ergangen. Aber das ist schon eine sehr, sehr coole Form. Und Push-Notifications, würde ich sagen, smart umgesetzt.
Ich habe es halt noch nicht getestet, aber ich glaube, das kann sehr gut sein. Ich habe gelesen, dass es so ein bisschen von Perplexity inspiriert ist. Die haben wohl ein ähnliches Produkt und das Design ist wohl auch sehr inspiriert, aber ist ja nichts Verbotenes. Ich meine, ganz ehrlich, jeder AI-Chatbot ist von ChatGPT inspiriert. Ja. Die waren nun mal die ersten. Ist sowieso, na gut, Replika war, glaube ich, technisch gesehen die ersten, aber so in dieser breiten Masse ist sowieso Wahnsinn, dass das vor nicht einmal drei Jahren noch eine Innovation war, ein AI-Chatbot, der die Welt so verändert hat.
Das ist wirklich krank, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ja.
Ja. Und wo wir schon bei OpenAI sind, und das finde ich, ist tatsächlich eigentlich eine ganz coole Entwicklung. Wir sind an dem Punkt angekommen, dass man sagt, man kann als Eltern die Nutzung für die eigenen Kinder oder aber auch, to be honest, für sich selber ein bisschen regulieren. Ja, also was die Anfragen angeht, wie viel man chatten kann, gewisse Themengebiete oder ähnliches einschränken, kennt man ja sonst auch schon aus anderen Elternbereichen, keine Ahnung, Google-Suchanfragen oder irgendwas, das kann man ja auch alles so ein bisschen steuern.
Ja.
Und das gibt's jetzt auch für ChatGPT. Und deswegen meine ich auch für sich selber, also ja, es gibt auch eine Menge Menschen, die machen den ganzen Tag nichts anderes mehr, als mit dem Chatbot zu interagieren. Und da kann man sich auch selber so einen kleinen Reminder sozusagen integrieren, dass man nicht dauerhaft dem Internet verfallen ist, sondern auch mal wieder ein bisschen in die reale Welt abtaucht. Und das ist eine coole Entwicklung. Ich finde das gut, gerade für die Kiddies.
Ja. Warum macht macht OpenAI das? Wir müssen uns nichts vormachen. Natürlich wollen die maximieren, dass du den ganzen Tag am besten nur noch mit der App chattest. Die wollen dich ja abhängig machen. Das ist ja nun mal so. Aber ich glaube, die Intention ist einfach öffentlicher Druck, weil man ja auch jetzt gesagt hat, man möchte mehr Verantwortung den Nutzer geben. Man möchte sich mehr gegenüber anderen Themen auch öffnen, dass erwachsene Leute auch erwachsene Inhalte über ChatGPT konsumieren können. Und ich glaube, damit einhergeht halt, dass du auch das Thema Jugendschutz besser angehen musst, sonst kriegst du öffentlichen Druck und vielleicht auch mit Apple und Co. Druck. Ich glaube, daher rührt das so ein bisschen und wir müssen halt überlegen, dass ChatGPT, ich glaube, in den letzten 3 Jahren wurde keine andere App mit ich glaube, um den Faktor 5 mindestens so oft gedownloadet. Und es ist einfach das Mainstream-Produkt überhaupt. Von daher müssen die sich jetzt mit solchen Themen natürlich auch rumschlagen. Und das ist auch richtig so, schon gerade wenn es um den Jugendschutz
geht. Ja, ich würde auch gar nicht sagen müssen. Vielleicht gibt es auch einfach eine intrinsische Motivation. Man muss jetzt auch mal sagen, wenn du es als Unternehmen betrachtest, dann kriegst du damit auch noch mal mehr User, weil vielleicht waren vorher die Eltern total kritisch. Nee, wollen wir nicht, bla bla bla. Und jetzt ist dann so, ja, kein Ding, hier, gönn dir, wir schränken hier die Nutzung so ein bisschen ein, aber jetzt auch mal Hand aufs Herz, ja, das, ich würde mal sagen, betrifft die meisten Eltern, zumindest jetzt auch in Deutschland, die Kinder kennen sich alle besser aus im Netz als die Eltern, so, und
Also wie viel Prozent der Eltern haben auf einem Betriebssystem oder in einem Browser oder was weiß ich, Safety-Einstellungen drin?
Ja, also zumindest also, für Deutschland würde ich immer sagen, das betrifft wahrscheinlich nahezu niemanden. Aber ich finde es trotzdem cool, dass diese Entwicklung kommt, das so ein bisschen zu steuern und ein bisschen die Oberhand zu ermöglichen, sagen wir es mal so.
Ja, ist glaube ich, eine wichtige Entwicklung, aber ich würde schon davon ausgehen, dass das jetzt nicht aus gutem Herzen kommt.
Und zu dem Adult-Content, also im Sinne von den Erwachsenen wieder mehr Freiheit schenken und geben, da ist jetzt ja nicht nur, das ist ja das Erste, wo man vielleicht dran denkt, Sexual-Content gemeint, sondern es geht dann halt auch ein bisschen darum, wie ist die Sprache, also ist es alles sehr zurückhaltend und defensiv oder ist sie vielleicht doch ein bisschen vulgärer, ein bisschen direkter, also das betrifft dann sozusagen auch vielleicht den Daily-Use, ja, wo man dann halt einfach sagt, ey, ich brauche ja nicht einen, der immer 5 Minuten lang um etwas herumschwafelt, sondern der kann auch mal ein bisschen direkter sein und ich habe kein Problem damit, wenn es vulgär ist. Die betrifft das ja auch, ne? Also der Adult-Content ist vollumfänglich zu betrachten, von Themeninhalten über Art der Kommunikation und halt vieles darüber hinaus. Ganz kurz noch, da bin ich gespannt, ob sich das auf Image- und Video perspektivisch, wie sie das da handhaben wollen.
Mach du mal den Rest des Podcasts.
Ciao, ciao. Das hatten wir ja schon mal. Der liebe Fabian hat sich gerade verabschiedet. Also eine Frage, die ich mal mit in den Raum stellen möchte, weil dazu habe ich noch nichts lesen können. Der Adult-Content wird ja auf eine gewisse Art kommen, voraussichtlich. Und die Frage, die sie stellt, ist, wie werden die damit umgehen, wenn Leute dann anfangen, FSK 18 Bilder oder Videos zu generieren oder auch letzten Endes Voice Mode. Ja, wird es dann verboten? Wird es vielleicht versucht, doch auszulagern? Ich glaube ehrlicherweise nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es kommt. Gibt es ja bei Grog gegenwärtig auch. Und man kann auch sonst über Replicate oder ähnliches auch Varianten finden, die eh unzensiert sind, wo man alles Mögliche von geschützten Marken überhin Sexual Content sich erstellen lassen kann. Also es ist jetzt ja auch nicht so, als wenn es das nicht geben würde. Der Casual User findet sowas halt nur im Regelfall nicht sofort, aber diese Varianten gibt es ja bereits jetzt. Deswegen bin ich gespannt, wie OpenAI damit umgeht. Und jetzt wünsche ich noch einen charmanten Resttag mit einem gemütlichen Start in den Tag, mit einer kurzen, knackigen Folge. Lasst euch nicht ärgern, charmante Grüße, bis dann, ciao, ciao.
Ja, ja, genug gegrübelt, jetzt wieder Füße hoch, bis bald auf dem Kanapé. Bis bald auf dem Kanapé.